Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, schön, euch heute Abend wieder begrüßen zu dürfen. Ich bin froh und dankbar, wieder hier sein zu dürfen, um euch dienen zu können. Ich war letzte Woche krank. Danke für eure Gebete. Ich habe es gespürt. Wir haben es als Familie gespürt. Danke euch, dass ihr an uns gedacht habt. Und wie man hören kann, bin ich noch nicht ganz fit. Also verzeiht mir, wenn meine Stimme immer wieder mal versagt. Ich hoffe, dass es euch nicht stört. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute wieder gemeinsam in der Offenbarung weitermachen dürfen, Gottes Wort studieren dürfen und zu den Füßen unseres Herrn Jesus sitzen zu können, um zu hören und zu lauschen, was er seiner Gemeinde zu sagen hat, was noch auf dieser Erde passieren soll. Bevor wir ins Gebet gehen, lasst uns den Text für heute lesen, den wir in der Offenbarung Kapitel 5 finden, die ersten 7 Verse. Offenbarung, Kapitel 5, die ersten 7 Verse. Johannes berichtet hier weiter und er fährt fort, von dem zu berichten, was er im Himmel sieht, in dem Thronsaal Gottes, wenn man so will. Und hier heißt es, Offenbarung, Kapitel 5, ab Vers 1, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu nehmen, zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner hatte und 7 Augen, die 7 Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Amen. Lass uns noch zum Gebet aufstehen. Herr Jesus Christus, wir sind heute Abend versammelt zu dir hin. Und so, Herr, wie die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten im Himmel sind und du in ihrer Mitte bist, so bist auch du heute Abend mitten unter uns in unserer Mitte. Du bist das Zentrum, Herr. Und unsere Augen sind auf dich gerichtet, weil du unsere einzige Hoffnung bist im Leben und im Sterben. Und wir haben nichts, Herr, wenn wir dich nicht haben. Und wir brauchen dich. Du bist das Brot des Lebens. Und wir wollen heute erneut von dir gespeist werden, von dir genährt werden, unsere Seelen verschmachten, Herr, wie in einem dürren und lechzenden Land ohne Wasser. So trachtet unsere Seele nach dir, Herr. Und wir möchten dich bitten, dass du heute Abend genau das bewirkst in uns, dass du Hoffnung, Trost, Mut und Freude spendest durch diesen Text, dass wir dich schauen dürfen, wie Johannes dich geschaut hat. Und Herr, bitte lege die Worte in meinen Mund, um diesen Text korrekt auszulegen. Und öffne unsere Herzen und Augen zu sehen, zu verstehen und zu glauben. In Jesu Namen. Amen. Wisst ihr, je näher man zu einem Geburtstermin kommt, wenn die Frau schwanger ist, je näher man zu diesem Geburtstermin kommt, die Frauen können es bestätigen und die Männer, die schon Kinder bekommen haben, können es auch bestätigen, je näher man zu diesem Geburtstermin kommt, umso mehr sehnt man sich danach, dass das Kind endlich da ist, nicht wahr? Die Frau sehnt sich danach, weil alles mühsam und beschwerlich wird und der Mann sehnt sich danach, damit die Frau endlich entlastet wird, nicht wahr? Und sehen wir genau das nicht jetzt aktuell auch auf dieser Erde? Sehen wir nicht, dass diese Welt, in Geburtswehen liegt und dass diese Welt sich danach sehnt, endlich erlöst zu werden? Sehen wir es nicht in unserem eigenen Leben als Christen, dass wir uns danach ausstrecken und dass wir müde sind und uns endlich danach sehnen, dass Christus kommt und Erlösung wirkt? So wie eine schwangere Frau am Ende der Geburt, am Ende der Schwangerschaft sich danach sehnt, das Kind zu bekommen, so sehnt sich die Schöpfung. Und wir merken, dass wir am Ende der Zeit angekommen sind. Wir sehen, wie die Schöpfung in Wehen liegt und wie die Schöpfung seufzt und schreit nach Erlösung. Und sehen wir es selbst nicht in unserem Leben. Wir schauen in die Welt und wir sehen Ungerechtigkeit. Wir sehen Katastrophen. Wir sehen Anschläge. Wir sehen Ungerechtigkeit und wir sehnen uns danach, dass endlich Gerechtigkeit erschaffen wird auf dieser Erde. Und wir fragen uns, gibt es da einen? Gibt es einen, der endlich Gerechtigkeit herstellen kann? Wir sehen und wir bekommen mit, wie viele Kinder täglich auf dieser Erde abgetrieben werden. Und wir sehen, wie diese Ungerechtigkeit in den Himmel emporschreit. Und wir fragen uns, gibt es einen, der hier irgendwann mal ein Ende setzt und Gerechtigkeit schaffen wird? Aber wir müssen nicht nur in die Welt schauen. Wir schauen in unser eigenes Leben und wir sehen Sünde. Wir sehen Krankheit und Schwachheit. Wir sehen kaputte Beziehungen. Wir sehen Tod, wir sehen Leid, wir sehen Elend und wir sehnen uns danach und fragen uns, gibt es Hoffnung? Gibt es da jemanden, der uns erlöst, der uns vollkommen erlösen kann und uns wiederherstellen kann? Gibt es da jemand? Gibt es Hoffnung auf dieser Erde? Das ist die große Frage, in der Zeit, in der wir leben. Ich frage, gibt es Hoffnung? Ja. Tragt Maske und haltet Abstand. Wird euch ja nichts passieren. Lasst euch impfen. Es gibt Hoffnung. Liebe Freunde, diese Dinge, die geben uns keine Hoffnung. Die geben uns keine Hoffnung. Wer und was uns wirklich Hoffnung geben kann, ist das und der, den wir jetzt gerade eben in diesem Text gelesen haben. Das Lamm, das überwunden hat. Das Lamm, das das Buch nehmen kann aus der Hand des Vaters. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Und er ist es, der eines Tages Gerechtigkeit schaffen wird und der uns wiederherstellen wird und all unsere Sehnsüchte, die uns jetzt plagen, erfüllen wird. Das Lamm. Die Bibelstunde heute Abend, es wird um das versiegelte Buch des Lammes gehen. Und liebe Geschwister, ich will uns immer wieder neu daran erinnern, worum geht es in der Offenbarung, die wir studieren? Geht es um die Zukunft? Geht es um die einzelnen Ereignisse, die noch auf dieser Erde passieren werden? Ja, teilweise. Aber in erster Linie geht es in der Offenbarung um Jesus Christus. Wie fängt Johannes die Offenbarung an? Kapitel 1, Vers 1, Offenbarung Jesu Christi. Nicht Offenbarung der zukünftigen Dinge, Offenbarung Jesu Christi. Und Johannes hat uns in Kapitel 1 den verherrlichten Jesus Christus offenbart, wie er im Himmel thront und regiert. Dass er der ist, der tot war, aber lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. In den Kapiteln 2 und 3 wurde Johannes Jesus Christus offenbart, wie er inmitten seiner Gemeinde wandelt, wie er dort regiert und wie er dort handelt. In Offenbarung Kapitel 4 haben wir den Thron gesehen und den Vater, wie er auf dem Thron sitzt. Und jetzt kommen wir in Kapitel 5 und wir sehen das Lamm, eine Offenbarung von Jesus Christus, wie er das Buch aus der Hand seines Vaters nimmt. Das versiegelte Buch des Lammes. Worum geht es in diesem Buch? Was hat es mit diesem Buch auf sich? Wieso nimmt Jesus dieses Buch? Wieso nimmt das Lamm dieses Buch? Diese Fragen wollen wir heute suchen zu beantworten. Und ich hoffe sehr, dass unsere müden Seelen, dass unsere geschlagenen Seelen, dass unsere ermatteten Seelen heute neu erfrischt werden, indem wir sehen, was Jesus hier eigentlich tut, wenn er das Buch nimmt. Dass wir neue Hoffnung bekommen, neu ausgerichtet werden auf die Zukunft, die auf uns wartet. Dass wir gestärkt werden und getröstet werden. Wir werden heute das Buch betrachten. Wir werden uns den Inhalt des Buches betrachten, aber wir werden uns vor allem den betrachten, der würdig ist, das Buch zu nehmen. Und so lässt sich dieser Abschnitt in drei Teile gliedern. Kapitel 5, Vers 1, hier wird das Buch mit den sieben Siegeln beschrieben. Kapitel 5, die Verse 2 bis 4, dort wird uns die Suche beschrieben, nach dem, der würdig ist, das Buch zu nehmen. Und Kapitel 5, die Verse 5 bis 7, wird uns beschrieben, dass nur das Lamm würdig ist, das Buch zu nehmen. Und diese drei Abschnitte wollen wir nun betrachten gemeinsam. Möge der Heilige Geist uns helfen. Nun zu dem ersten Punkt, das Buch mit den sieben Siegeln. Johannes sagt hier, und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben innen und außen mit sieben Siegeln versiegelt. Wir erinnern uns, dass in Kapitel 4, Vers 1 und 2 beschrieben wird, dass Jesus zu Johannes spricht und sagt, komm hier herauf. Und ich werde dir zeigen, was nach diesem, also nach dem Zeitalter der Gemeinde, auf der Erde passieren wird. Und sogleich war Johannes im Geist und er sah einen Thron und er sah einen, der auf dem Thron saß, Gott, den Vater. Und dann hat er gesehen, was um den Thron herum passiert und was die vier lebendigen Wesen tun und was die 24 Ältesten tun, dass sie ihn beständig anbeten, dafür, dass er diese Erde geschaffen hat und diese Erde eines Tages wieder erneuern wird. Und diese Szene hat Johannes eben gesehen. Und jetzt ändert sich dieses Bild ein wenig. Er sieht auf einmal in der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt, ein Buch. Und im Original steht hier eine Buchrolle. Also kein Buch, wie wir es heute kennen, sondern eine Schriftrolle in der rechten Hand des Vaters. Und in der rechten Hand des Vaters bedeutet, er hat Autorität über dieses Buch. Dieses Buch gehört ihm. Und er alleine kann entscheiden, wem er dieses Buch gibt, wann dieses Buch geöffnet wird und was in diesem Buch enthalten ist, in dieser Buchrolle. Nun, wieso gerade eigentlich ein Buch? Wieso sieht Johannes ein Buch in der Hand des Vaters? Was hat es mit diesem Buch auf sich? Was ist der Inhalt dieses Buches? Und wer ist in der Lage, dieses Buch zu öffnen? Das sind Fragen, die aufkommen, wenn wir diesen Text lesen. Nun zur ersten Frage, wieso eigentlich ein Buch? Es ist interessant, dass Gott sich dem Menschen schon immer in dieser Form offenbart hat, durch Bücher, durch Schriftrollen. Das Alte Testament und das Neue Testament hindurch, das waren Schriftrollen, wodurch der Heilige Geist Menschen gebraucht hat, um Gottes Offenbarung aufzuschreiben. Gott hat sich und die Zukunft den Menschen offenbart, indem er Dinge niedergeschrieben hat in einem Buch, in Buchrollen. Es waren einzelne Buchrollen, die verfasst wurden von den Propheten, von den Aposteln. Und Gott hat sich so den Menschen offenbart. Erinnern wir uns, als Jesus auf diese Erde gewandelt ist, da kam er eines Tages in seine Heimatstadt, in die Synagoge. Und da sehen wir eine ähnliche Situation wie hier in der Offenbarung. Er stand auf. Und ihm wurde eine Schriftrolle in die Hand gegeben, nicht wahr? Des Propheten Jesaja. Und dann lesen wir in Lukas Kapitel 4, Vers 17. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, siehe, der Geist Gottes ist auf mir, ich bin gesandt, um gute Botschaft zu verkündigen, nicht wahr? Das heißt, Gott hat sich selbst und seine Pläne, die Offenbarung durch Schriftrollen offenbart. Und diese Offenbarungen haben sich zum großen Teil in Jesus Christus schon erfüllt. In Jesus haben sie sich schon erfüllt. Zum großen Teil. Jesus selbst liest aus einer Schriftrolle, wo über ihn selbst geschrieben steht und er sagt, das hat sich vor euren Augen erfüllt. Und hier haben wir auch eine Schriftrolle, in der sich Gott selbst offenbart und in der Gott auch die Zukunft offenbart. Hier heißt es in diesem Buch, dass dieses Buch beschrieben ist von innen und von außen. Das heißt, diese Rolle ist zusammengerollt und innen ist es beschrieben und auch außen ist diese Buchrolle beschrieben. Und was genau ist der Inhalt dieses Buches? Womit ist dieses Buch beschrieben? Nun, wie schon eben erwähnt, in diesem Buch ist sowohl das Wesen und der Charakter Gottes in gewisser Weise beschrieben, wie Gott sich offenbart, aber auch die zukünftigen Ereignisse, die noch über diese Erde kommen werden, sind in diesem Buch beschrieben. Alles, was ab Kapitel 6 folgt, bis Kapitel 19, das ist der Inhalt dieser Schriftrolle. Schaut mal, ab Kapitel 6, Vers 1 lesen wir, und ich sah das, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete. Hier beginnt das Lamm, dieses Buch zu öffnen. Er rollt es etwas auf, bricht ein Siegel, dann kann er etwas mehr sehen, und er rollt es weiter auf, bricht ein zweites Siegel, und er rollt es weiter auf, bricht ein drittes Siegel, und er rollt es weiter auf und bricht ein viertes und ein fünftes Siegel. Und hier wird immer mehr offenbart, was in diesem Buch geschrieben steht. Und dann lesen wir ab Kapitel 8, dass er das siebte Siegel öffnete. Und was passiert, als er das siebte Siegel öffnete? Es beginnen die sieben Posaunen zu posaunen. Die sieben Engel posaunen in die sieben Posaunen. Das heißt, hier sehen wir dann das Posaunengericht. Und was passiert nach dem Posaunengericht? Die Zornesschalen werden ausgegossen. Bis Kapitel 19, wo Jesus Christus auf diese Erde kommt und den Teufel und die Dämonen richten wird. Das heißt, alles, was in diesem Buch mit den sieben Siegeln beschrieben ist, ist der Inhalt von Offenbarung Kapitel 6 bis Kapitel 19. Hier offenbart Gott sein Wesen, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Gerichte, die in der Zukunft auf diese Erde kommen werden. Nun, wenn Gott etwas niedergeschrieben hat, wenn Gott etwas festgehalten hat, dann ist es sicher. Dann steht es fest und es wird genau so eintreffen, wie es geschrieben ist. Genauso wie alles zu 100% in Jesus Christus sich erfüllt hat und eingetroffen ist, so wird sich alles genau so erfüllen und eintreffen, wie es in diesem Buch beschrieben ist. Und das sollte uns Trost und Hoffnung geben. Es ist kein Zufall, was jetzt in diesem Augenblick auf dieser Erde passiert. Und es ist auch kein Zufall, was noch kommen wird, liebe Gemeinde. Und selbst diese große Drangsal und die Trübsal, die auf diese Erde kommen wird, diese Verfolgung über die Christen und diese Gerichte über diese Erde und der Antichrist und dieses teuflische Regime und alles, was passieren wird, das wird kein Zufall sein. Es wird so eintreffen, weil Gott es niedergeschrieben hat. Gott ist der souveräne Herrscher über diese Erde. Und alles, was er festgesetzt hat, das passieren soll, wird genauso eintreffen. Nun, wir können dieses große Ereignis, diese große Zukunft, die genauso eintreffen wird, wie es hier in diesem Buch beschrieben ist, auch in gewisser Weise in kleinem Format auf dich und auf mich anwenden, nicht wahr? Es ist unglaublich tröstlich zu wissen, dass Gott dein und mein Leben schon gekannt hat, als noch kein einziger Tag, als wir noch keinen einzigen Tag auf dieser Erde gelebt haben, nicht wahr? David sagt das im Psalm. Als ich noch ein ungeformter Keim war im Leib meiner Mutter, da hast du mich schon gesehen. Und jeder einzelne Tag, der noch nicht war, der war schon vor dir aufgedeckt. Gott kennt unser Leben und er kennt unser Leben nicht nur, sondern er führt uns. Wir sind keine Marionetten. Wir sind geschaffene Wesen im Bild Gottes. Wir haben einen Willen, wir können Entscheidungen treffen. Ich rede hier nicht, dass Gott uns umherführt wie Marionetten. Das meine ich nicht damit. Aber Gott hat einen Plan und er ist souverän und er führt alles in deinem und in meinem Leben nach seinem souveränen Ratschluss, dass es uns zum Besten dient und zu seiner Verherrlichung. Und genau das sehen wir auch hier. Alles, was in der Zukunft passieren wird, ist in Gottes Plan und es dient dazu, dass sein Ratschluss erfüllt wird und sein Name verherrlicht wird und eines Tages Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Und was hat es mit diesen sieben Siegeln zu tun, dass diese Schriftrolle mit sieben Siegeln versiegelt ist? Nun, die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, wie wir bereits gesehen haben. Das heißt, dieses Buch ist wirklich vollkommen Gottes Eigentum. Denn ein Siegel beschreibt in gewisser Weise Eigentum und Besitz. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das bedeutet, wir sind Gottes Eigentum. Wir sind sein. Wir gehören zu ihm. Das heißt, dieses Buch ist vollkommen Gottes Eigentum. Aber Siegel, etwas zu versiegeln, bedeutet auch, es ist gültig, es ist sicher. Ein Siegel, ist auch interessant, hatte immer in gewisser Weise Merkmale des Eigentümers dieses Siegels. Also wenn ein König einen Brief versiegelt hat, dann war es ein königliches Siegel mit seinem Namen drauf oder so. Also jeder wusste, wem dieses Siegel gehört. Es sind gewisse Charakterzüge des Eigentümers auf diesem Siegel. Und das sehen wir in diesem Buch. Es ist Gottes Eigentum, es ist sein Besitz. Hier wird sein Wesen offenbart und es ist vollständig sein Eigentum. Und weil Gott es versiegelt hat, weil Gott es beschrieben hat, ist auch er alleine in der Lage, es auszuhändigen, wem er will. Und er alleine kann entscheiden, wer dieses Buch öffnen kann und wer ausführen wird, was da drin geschrieben steht. Denn das ist die große Frage, die der Engel stellt. Wer? Wer ist würdig, dieses Buch zu nehmen? Wer ist würdig, in die Nähe Gottes zu gehen? Wer ist würdig, das Buch aus seiner Hand zu nehmen? Und die alles entscheidende Frage ist, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und auszuführen, was in diesem Buch geschrieben steht? Das ist die große Frage. Die Suche nach dem, der würdig ist. Das ist der zweite Punkt. Die Suche nach dem, der würdig ist, das Buch zu nehmen. Die Verse 2 bis 4. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Hier kommt ein starker Engel. Leute haben diskutiert, wer dieser Engel sein könnte. Es braucht uns nicht großartig zu diskutieren. Es war ein starker Engel und der hat mit einer starken und lauten Stimme gerufen, wer ist würdig, das Buch zu öffnen. Es war eine gewaltige Stimme, es war eine Stimme, die den Himmel und die Erde und die Hölle erbebt hat. Das lesen wir in Vers 4, dass dieser Ruf, diese Frage erging. Wohin erging dieser Ruf? Vers 3. Niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen. Das heißt, hier steht der Engel und er ruft, wer ist würdig? Und dieser Ruf erschallt im ganzen Himmel. Wer ist würdig? Und dieser Ruf erschallt auf der ganzen Erde. Und er sagt hier sogar unter der Erde. Und die meisten Theologen sind sich hier einig, dass damit auch die Unterwelt, die Dämonenwelt gemeint ist. Und er ruft auch dort hinein. Wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen? Wer hat Autorität? Wer ist in der Lage, das zu tun? Die Antwort ist ernüchternd. Niemand. Niemand im Himmel, noch auf der Erde. Noch unter der Erde vermochte das Buch zu öffnen, noch es anzusehen. Sie vermochten es nicht zu öffnen und auch nicht es anzusehen. Das heißt, sie konnten nicht mal hineinschauen und erblicken, was eigentlich passieren soll. An keinem Ort fand dieser Engel eine Person. Schaut, er ruft in den Himmel hinein und da ist kein Erzengel. Kein Michael und kein Gabriel, die heiligen Engelwesen, kein Cherubim und kein Seraphim, der seine Hand hebt und sagt, ich bin würdig, ich kann es machen. Und da ist auch kein Abraham und auch kein Mose und auch kein Josef, kein Paulus und kein Petrus, der seine Hand hebt und sagt, ich könnte es mal versuchen. Kein Mensch auf dieser Erde ist würdig, seine Hand zu heben und zu sagen, ich könnte das Buch nehmen. Und Luzifer und seine Dämonen sind nicht würdig. Keiner. Niemand hatte die göttliche Autorität, das Buch zu nehmen und es zu öffnen. Und diese Tatsache erschütterte Johannes zutiefst. Wir lesen in Vers 4, und ich weinte sehr. Und hier ist es nicht nur einfach, dass ein paar Tränen aus seinen Augen runtergeflossen sind. Dieses Weinen, hier wird dasselbe Wort verwendet, wie als Jesus über Jerusalem geweint hat. Er hat bitterlich geweint. Wieso? Weil Jerusalem ihn abgelehnt hat. Hier ist dasselbe Weinen wie das von Petrus, als er seinen Herrn verraten hat. Ein bitterliches Weinen. Johannes war zutiefst erschüttert zu sehen, es gibt gar niemanden, gibt es niemanden, der kommen kann und endlich Gerechtigkeit schaffen kann. Gibt es niemanden, der endlich die Gottlosigkeit auf dieser Erde austilgt? Gibt es niemanden, der endlich die Sünde wegnehmen kann? Gibt es wirklich niemanden? Es war erschütternd für ihn. Und ähnlich erfahren wir es immer wieder, dass wir uns auch danach sehnen und uns fragen, gibt es denn jemanden? Wie lange noch gibt es Hoffnung? Es gibt niemanden. Zumindest dachte es Johannes in dem Augenblick. Und die Frage lautet, wenn Gott doch schon wusste, dass es niemanden gibt, und wir wissen, dass das Lamm würdig ist, und wenn Gott schon wusste, dass sein Sohn würdig ist, das Buch zu nehmen, wieso gibt er diesem Engel den Befehl zu fragen und zu rufen, wer ist würdig? Wieso gibt er seinem Sohn nicht einfach das Buch? Wieso kann nicht Jesus einfach kommen, um das Buch zu nehmen? Wieso? Und ich denke, Gottes Absicht mit dieser Frage war die folgende. Gott wollte allen geschaffenen Wesen im Himmel und auf der Erde und unter der Erde aufzeigen, dass nicht sie, sondern sein Sohn triumphiert hat. Er wollte allen geschaffenen Wesen, die heiligsten Engelwesen, die heiligsten frommen Menschen, er wollte ihnen allen aufzeigen, nicht ihr, sondern mein Sohn. Gerhard Mayer formulierte es so wunderbar in einem Buch, dieses Buch, also diese Schriftrolle, nicht sofort dem Sohn zu übergeben, sondern allen anbieten ließ, damit die Würde des Sohnes umso mehr zutage treten konnte. Das war die Absicht, wieso Gott erstmal alle hergerufen hat. Er hat erstmal alle hergerufen, bildlich gesprochen. Die ganze Himmelswelt, kommt her, seid ihr würdig? Die ganze Menschenwelt und die ganze unterirdische Welt hat herbeigerufen, um ihnen eine Sache zu zeigen. Er hat sie alle herbeigerufen, um ihnen zu zeigen, mein Sohn. Nicht ein einziger von euch ist würdig, sondern mein Sohn. Ich werde euch zeigen, dass mein Sohn würdig ist, das Buch zu nehmen. Ich werde euch zeigen, dass ich meinem Sohn das ganze Gericht in die Hände gegeben habe. Ich werde euch zeigen, dass mein Sohn triumphiert hat und dass mein Sohn diese Erde richten wird. Und ich werde euch zeigen, dass mein Sohn Gerechtigkeit herstellen wird. Und ich werde euch zeigen, dass mein Sohn einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Mein Sohn hat alles vollbracht. Er alleine ist würdig, das Buch zu nehmen. Genau das beschreibt Johannes in den Versen 5 bis 7. Das Lamm ist würdig, das Buch zu öffnen. Das Lamm ist würdig, das Buch zu öffnen. Johannes weint bitterlich, weil niemand sich gemeldet hat. Und dann lesen wir in Vers 5. Einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel. Weine nicht. Diese Worte spricht Jesus immer wieder mal in den Evangelien aus, in besonderer Weise dort, wo Menschen gestorben sind. Und er tröstet die Eltern und sagt, weint nicht. Jesus kann sagen, hör auf zu weinen, denn ich bin die Auferstehung und das Leben. Hier kommt einer der Ältesten, einer von diesen 24 Ältesten, über die wir in Kapitel 4 schon etwas gehört und gesehen haben, kommt zu Johannes und sagt zu ihm, weine nicht, sei nicht traurig. Jesus hat triumphiert. Er ist würdig, das Buch zu nehmen. Und interessant ist auch, dass, wie wir gesehen haben, die 24 Ältesten repräsentieren ja die neutestamentliche Gemeinde. Und somit können wir auch in gewisser Weise implizieren hier, dass der Älteste in gewisser Weise eine Nachricht an die Gemeinde hat durch Johannes. Er als Repräsentant der Gemeinde sagt zu Johannes, hör auf zu weinen. Er sagt zu uns als Gemeinde, wir brauchen nicht traurig sein und uns fragen und grübeln, gibt es da jemanden und wann und wie und wo, sondern weinet nicht. Seid nicht traurig, seid nicht betrübt, es gibt Hoffnung. Jesus, das Lamm aus dem Stamm Juda, aus dem Spross David, er hat überwunden. Jetzt wird uns beschrieben in den Versen 5 und 6, wieso Jesus würdig ist, das Buch zu nehmen. Und heruntergebrochen können wir sagen, erstens aufgrund seiner Person. In Vers 5 wird uns seine Person näher beschrieben. Und zweitens aufgrund seines Werkes, was er getan hat. Das wird uns in Vers 6 etwas näher beschrieben. Aus diesen zwei Gründen ist er alleine würdig, das Buch zu öffnen. Schaut, hier in Vers 5 heißt es, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Überwunden bedeutet, er hat triumphiert, er hat den Tod überwunden. Er hat ein vollkommenes Leben auf dieser Erde gelebt. Er hat ohne Sünde gelebt. Er wurde in allem versucht, wie du und ich. Er kam in diese mit Sünde befallene und verfluchte Erde und er litt unter denselben Umständen wie du und ich. Vielleicht war er mal krank wie ich. Wie geht's dir, wenn du krank bist? Ich erwische mich oft dabei, dass ich sündige in meinen Gedanken. Jesus hat niemals gesündigt. In all den Umständen, 40 Tage lang in der Wüste gefastet und gebetet und der Teufel kam. Wir müssen uns das vorstellen. Wir können darüber nicht einfach lesen und denken, ah, er hat da souverän gemeistert. Jesus war ein Mensch, er hatte Hunger. Unter denselben Voraussetzungen wie du und ich hat er auf dieser Erde gelebt und er hat triumphiert. Sündlos, alles gemeistert, perfekt, vollkommen. Und dann hing er dort am Kreuz und deine und meine Sünde wurde auf ihn gelegt. Er lebte das Leben, dass du und ich hätten leben müssen und er starb den Tod, den wir sterben müssten, am Kreuz. Und weil er sündlos gelebt hat, hat er überwunden, er hat triumphiert, er ist auferstanden aus den Toten. Es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und diese Bezeichnung, der Löwe aus dem Stamm Juda, ist eine Bezeichnung aus dem Segen Jakobs an seinen Sohn Juda, den wir in 1. Mose 49, Verse 8 bis 9 lesen. Ich möchte diese Stelle ganz kurz vorlesen. Hier segnet Jakob sozusagen seinen Sohn Juda vor seinem Tod. Und dort lesen wir in 1. Mose 49 die Verse 8 und 9. Dich, Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du emporgestiegen. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Bis hierher. Dich werden deine Brüder preisen. Wir sind seine Brüder. Wir sind die Brüder Jesu und wir preisen ihn. Und er ist der Löwe. Und Löwe ist ein Symbol für Majestät, für Macht, für Königtum. Er ist der Prinz aus dem Stamm Juda. Er ist der König aus dem Stamm Juda. Er ist der vornehmste Sohn aus dem Stamm Juda, der jemals geboren wurde. Und er ist es, der königlich regiert. Und er ist auch wie ein Löwe, der richten wird. Aber Johannes, oder der Älteste sagt weiter zu Johannes, dass er der Löwe aus dem Stamm Juda überwunden hat, die Wurzel Davids, also der Wurzelspross Davids. Und das ist auch eine Bezeichnung, die wir durchweg im Alten Testament finden und in besonderer Weise in Jesaja Kapitel 11, Vers 1, dort wird beschrieben, dass der Messias aus dem Stumpf Isais kommt. Das Isai ist der Vater von David. Und einer der 24 Ältesten sagt hier zu Johannes, dass überwunden hat der Löwe aus dem Stamm Juda, überwunden hat der Sohn Davids, derjenige, über den gesagt wurde zu David, ich werde ein Nachkommen nach dir erwecken und sein Königtum wird ein ewiges Königtum sein und seine Herrschaft wird eine ewige Herrschaft sein. Und es war nicht Salomo, es war Jesus. Das heißt, hier wird die Person Jesu beschrieben, hier wird seine Würde beschrieben, er ist der König. Er ist der König, er ist der rechtmäßige Herrscher, er ist der rechtmäßige König, der würdig ist, das Buch zu nehmen, der würdig ist, Gericht auszuüben, der würdig ist, zum Vater zu gehen und die Rolle zu nehmen. aufgrund seiner Person. Und in Vers 6 wird uns beschrieben, was er getan hat. Schaut, in Vers 5 hat der Älteste zu Johannes geredet und zu ihm gesagt, es hat überwunden. Hier hat Johannes noch nichts gesehen. Hier sieht er immer noch den Thron und der auf dem Thron sitzt und in der Rechten dessen eine Buchrolle. Und einer der Ältesten spricht zu ihm und sagt, es hat überwunden, weine nicht. Und jetzt sieht aber Johannes etwas. Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner hatte und 7 Augen, die 7 Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Jetzt sieht er jemanden. Und ich will hier ganz kurz unsere Aufmerksamkeit auf dieses Wort inmitten richten. Was sieht Johannes hier? Er sieht hier den Thron. Und er sieht dort die 24 Ältesten um den Thron herum. Und dann sieht er dort die vier lebendigen Wesen vor und inmitten des Thrones. Und inmitten von diesem ganzen herrlichen Spektakel, inmitten dessen ist der Sohn, ist das Lamm. Er ist das Zentrum. Auf ihn sind alle Augen gerichtet. Er bekommt die ganze Aufmerksamkeit. Er ist inmitten all dieser Wesen, inmitten des Thrones. Ein Lamm, wie geschlachtet. Er ist das Zentrum der Ewigkeit, des Himmels. Wenn wir in der Ewigkeit sein werden, er ist das Zentrum. Meine Frage an dich ist, ist er dein Zentrum heute? Sind deine Gedanken auf ihn gerichtet? Ist er das Zentrum deines Denkens? Ist er das Zentrum deines Redens? Ist er das Zentrum deiner Gefühle und deines Verlangens? Hat er diese Stellung in deinem Herzen, die er jetzt im Himmel hat? Ich sah inmitten von all dem ein Lamm, wie geschlachtet. Ein Lamm. Wir kennen die Lämmer, die geschlachtet werden, aus dem Alten Testament, nicht wahr? Vor allem kennen wir den Sündenbock, der einmal im Jahr für die Sünden des ganzen Volkes geschlachtet wird. Ein Lamm geschlachtet wird und dann ein Sündenbock, auf den die Schuld gelegt wird und der dann in die Wüste geschickt wird. All das, ein Symbol auf Jesus. Wir lesen in Jesaja Kapitel 53, Vers 7 über den zukünftigen Messias, dass er wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, war, der seinen Mund nicht auftat vor seinen Scherern. Und dann sehen wir in Johannes Kapitel 1, Vers 29, wie Johannes der Täufer Jesus heranlaufen sieht. Kein Tier, kein Lamm wie im Alten Testament, das geschlachtet wurde, sondern er sieht einen Menschen, er sieht Jesus. Und er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnehmen wird. All die Bilder von den Lämmern im Alten Testament, die geschlachtet wurden, um Sünden wegzunehmen, sind nur Bilder auf das wahre Lamm Gottes, das Gott sich erwählt hat. Gott hat sich dieses Lamm erwählt. Und Jesus war wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Das heißt, er ist freiwillig gegangen. Er wurde nicht gezogen und gezerrt und wider seinen Willen irgendwie halt zum Kreuz gezogen. Er ist gegangen. Die Soldaten kamen in den Garten und sie haben gefragt, wer bist du? Und er sagte ihm frei raus, ich bin es. Ich bin es. Und ich könnte eine Legion von Engeln herholen und ich könnte euch alle vernichten. Aber ich gehe mit, denn ich bin das Lamm Gottes. Und denn dazu bin ich in die Welt gekommen. Und Johannes sieht das Lamm hier. Mit anderen Worten, ich persönlich glaube nicht, dass Johannes hier ein Lamm sieht, also ein Tier. Was Johannes hier ausdrücken will, meiner Meinung nach, ist, er sieht Jesus und er beschreibt ihn als ein Lamm, das geschlachtet wurde. Mit anderen Worten, er sieht noch die Male in seinen Händen. Er sieht das Opfer, das Jesus gebracht hat am Kreuz und er beschreibt ihn als das Lamm. Wir werden in alle Ewigkeit Jesus sehen. als den Löwen aus dem Stamm Juda und als den Sohn Davids, aber auch als das Lamm, das geschlachtet wurde. Wir werden ihn in aller Ewigkeit für seine Person anbeten, aber auch für sein Werk. Denn das Lamm, das geschlachtet wurde, hat uns erlöst. Sein Werk am Kreuz, sein freiwilliges Opfer, sein stellvertretendes Opfer für die Sünden der Welt. Und das sieht Johannes hier. Das sieht Johannes hier. Jesus wird für alle Ewigkeit der König sein, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und er wird für alle Ewigkeit das Lamm sein, das für uns geschlachtet wurde. Und deswegen ist er alleine würdig, zu nehmen das Buch aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Und deswegen hat er auch Vollmacht und vollkommene Weisheit, das auszuüben, was in dieser Buchrolle geschrieben steht. Und genau das beschreibt auch Johannes, indem er sagt, dass das Lamm dort steht, wie geschlachtet, und es hatte 7 Hörner und 7 Augen, die 7 Geister Gottes sind. Was bedeutet das? Nun, 7 Hörner, also Hörner, sind sowohl im Alten Testament als auch in der außerbiblischen religiösen Welt, beschreiben Hörner immer Macht, immer Stärke, immer Vollmacht. Nicht wahr? Und wie bereits gesehen, ist die Zahl 7 etwas Vollkommenes. Das heißt, diese 7 Hörner sind ein Bild und beschreiben die absolute Macht und absolute Vollmacht Jesu Christi, alles auszuführen, was in diesem Buch geschrieben steht. Absolut alles. Alles. Er hat vollkommene Autorität und Macht. Aber er hat auch vollkommene Weisheit auszuführen, was dort steht. Und das beschreiben die 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind. Wir haben in der letzten Bibelstunde gesehen, dass die Augen in gewisser Weise die Funktion haben, etwas wahrzunehmen, etwas zu beobachten oder auch zu kommunizieren, nicht wahr? Und 7 Augen, 7 vollkommen, 7 Augen beschreiben vollkommenes Wissen, vollkommene Erkenntnis, vollkommene Einsicht, vollkommene Weisheit. Jesus hat also vollkommene Einsicht in das Weltgeschehen, vollkommenes Wissen und vollkommene Weisheit auch auszuführen, was in diesem Buch geschrieben steht. 7 Hörner und 7 Augen. Jesus alleine ist würdig, vollmächtig und vollkommen weise auszuführen, was in diesem Buch geschrieben steht. Und Johannes beschreibt weiter, dass die 7 Augen die 7 Geister Gottes sind. Und die 7 Geister Gottes werden auch im Alten Testament immer wieder erwähnt, in Jesaja 11 zum Beispiel oder auch in Sacharja 4. Werden immer wieder von den 7 Augen Gottes geredet, die 7 Geister Gottes sind. Und in Sacharja wird uns vor allem beschrieben, dass die Augen Gottes über die ganze Erde sind und die ganze Erde und die Menschen auf dieser Erde anschauen. Das heißt, durch den Heiligen Geist, der von Jesus Christus auf diese Erde ausgesandt ist, hat er auch in gewisser Weise Einfluss und der Heilige Geist ist in gewisser Weise der Agent von Jesus, der ausgesendet wurde, um seine Ratschlüsse auf dieser Erde zu verwirklichen, nicht wahr? Ist es nicht genau das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, bevor er in den Himmel gefahren ist? In Johannes 15, Vers 26 bis 27. Wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, ich werde senden. Der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Das heißt, Jesus, zu Pfingsten ist es geschehen, er hat den Sachwalter gesendet und der Heilige Geist überführt, weist zurecht, heiligt und so weiter und so fort. Und dieser Heilige Geist ist von Jesus Christus über diese Erde ausgesendet worden, um seine Ratschlüsse auch auszuführen. Durch den Heiligen Geist wirkt Jesus Christus das, was in dem Buch geschrieben steht, auf dieser Erde. Und weil in Jesus Christus sich alle Verheißungen des Alten Testaments erfüllt haben, er ist das Amen aller Verheißungen und Versprechen des Alten Testaments. In ihm haben sie sich erfüllt, weil er das Löwe aus dem Stamm Juda ist, der Löwe aus dem Stamm Juda, weil er der Sohn Davids ist, weil er das Lamm ist, das geschlachtet wurde, weil er 7 Hörner hat und 7 Augen, die 7 Geister Gottes sind, geht er jetzt hin zum Thron. Er geht hin. Er ist würdig, in die Nähe Gottes zu gehen. Er ist würdig, das Buch aus der Hand seines Vaters zu nehmen. Und er ist würdig, das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel. Das lesen wir in Vers 7. Und es kam, also es das Lamm, und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Er ist in der Lage, Gottes Gerichte auszuführen. Er ist in der Lage, uns den Vater auch zu offenbaren, weil er und der Vater eins sind, nicht wahr? Und hier geschieht genau das, was in Offenbarung 1, Vers 1 schon beschrieben wurde in gewisser Weise. Offenbarung 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab. Gott, der Vater, gab seinem Sohn die Offenbarung. Und hier passiert genau das. Jesus, das Lamm, der Sohn, geht zu seinem Vater und Gott, der Vater, gibt ihm die Offenbarung. Er gibt sie ihm. Und in Kapitel 6 beginnt das Lamm, die Siegel zu öffnen und zu offenbaren, was kommen wird und auszuführen, was kommen wird. Er wird die Gerichte ausführen. Das dürfen wir nicht vergessen. Jesus wird die Gerichte ausführen. Er wird richten. Und am Ende, Offenbarung Kapitel 20, vor dem großen weißen Thron, wird auch er richten. Er wird richten. Wir haben hier also heute gesehen, was in diesem Buch geschrieben steht. Und dass der Inhalt dieses Buches feststeht und dass es genauso eintreffen wird, wie Gott es vorhergesagt hat. Und das kann dir und mir Trost geben. Vor allem in der Zeit, in der wir leben. Der ganze Chaos, die ganze Unsicherheit, die Kriege, die Unsicherheit in der Politik, die Unsicherheit wegen Corona, all die Fragen, die aufkommen und die man sich stellt und was soll ich hier machen und wie soll ich das machen und wieso passiert überhaupt das und was passiert dort und dort ein Erdbeben und wir können ruhig sein. Absolut ruhig in der souveränen Hand des Gottes, der alles in einem Buch festgehalten hat und der alles so ausführen wird, wie er es festgehalten hat. Wir können ruhig sein. Wir können ruhig sein in seiner Hand. Und wir können vor allem deshalb ruhig sein, weil Jesus unsere lebendige Hoffnung ist, weil er überwunden hat, weil er den Tod besiegt hat. Er ist unsere Hoffnung, weil er für uns gelebt hat. Er ist unsere Hoffnung, weil er für uns gestorben ist. Er ist unsere Hoffnung, weil er für uns auferstanden ist. Und er ist unsere Hoffnung, weil er für uns wiederkommen wird. Das Lamm. Und so will ich dich ermutigen. Richte deinen Blick neu auf ihn. Rücke ihn neu inmitten deines Lebens, in das Zentrum deines Lebens. Such ihn aufs Neue. Beschäftige dich mehr mit ihm. Und je mehr er das Zentrum deines Lebens wird, umso mehr wirst du ihn lieben. Umso mehr wirst du ruhig sein in ihm. Umso mehr wirst du deine Augen erheben und dich fragen, woher kommt meine Hilfe? Von ihm, von dem Lamm, das überwunden hat. Möge diese Worte durch den Heiligen Geist Trost in unseren Herzen wirken. Und möge der Herr Jesus Christus bald kommen. Amen.